Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und wir reden heute über Rassismus. Und zwar nicht über Rassismus in den USA, sondern in Deutschland. Denn Rassismus ist auch Teil des Alltags vieler Menschen hierzulande. Und in Campus und Karriere sprechen wir darüber, ob man Rassismus verlernen kann und vor allem, was Schule dazu beitragen kann. Zuerst aber geht es jetzt heute um das Konjunkturpaket der Großen Koalition in Berlin. Da wurden ja gestern die Einzelheiten bekannt gegeben nach einem ordentlichen Verhandlungsmarathon. Und was für die Bildung drin ist, das fragen wir gleich. Die Große Koalition in Berlin hat sich also auf ein Konjunkturpaket geeinigt. 130 Milliarden Euro Volumen, deutlich mehr als viele erwartet haben. Was steckt da drin für die Bildung in Deutschland? Wenn es nach Anja Karliczek geht, also der Bundesbildungsministerin, da könnte man sich freuen. Sie hat dazu nämlich gesagt, Zitat, mit diesen Beschlüssen des Koalitionsausschusses schaffen wir die Grundlage, dass dieses Jahrzehnt trotz der Pandemie ein Jahrzehnt von Bildung, Forschung und Innovation werden kann. Malte Hennig aus unserem Hauptstadtstudio hat für uns mal genau drauf geschaut. Herr Hennig, ein wichtiges Bildungsthema, haben ja nicht nur die vergangenen rund 2 Monate gezeigt, ist die digitale Ausstattung von Schulen. Den Digitalpakt für Schulen, den gab es vorher schon, kann man sich jetzt mit diesem Konjunkturpaket über deutlich mehr freuen?
Nicht wirklich. Also auch im Papier des Koalitionsausschusses steht, dass die Krise gezeigt hat, dass digitales Lernen wichtig ist, aber es gibt jetzt kein neues Geld. Was da konkret steht, ist der Satz, der Katalog der förderfähigen Investitionen wird erweitert. Das heißt aber letztendlich so viel wie, dass bereits vorhandenes Geld oder vorhandene Fördermittel einfach nur für andere Dinge, für mehr Dinge ausgegeben werden können. Und das heißt nicht, dass es neues Geld gibt. Wie Sie schon erwähnt haben, ist im Koalitionsvertrag von 2018 schon beschlossen worden, dass in dieser Legislaturperiode der Digitalpakt Schule mit 3,5 Milliarden gefördert wird und das eben für zum Beispiel IT-Infrastruktur, die digitales Lernen ermöglicht. Aber auf diesen Passus bezieht sich jetzt eben diese förderfähigen Investitionen, die erweitert werden können. Und das heißt, es gibt kein neues Geld. Mhm. Das Einzige, was in einem weiteren Satz noch erwähnt wird, ist, dass der Bund sich pauschal bei der Ausbildung und Finanzierung von Administratoren beteiligt, allerdings auch nur, wenn die Länder im Gegenzug die digitale Weiterbildung der Lehrkräfte verstärken. Das ist sehr unkonkret und insgesamt ist einfach das Ergebnis, es gibt nicht mehr Geld.
Also nicht mehr Geld, zumindest nicht in diesem Konjunkturpaket für die digitale Ausstattung. Was ist denn sonst für die Bildung drin? Zum Beispiel, was ist mit den Hochschulen? Was steht da?
Da ist die Antwort sehr kurz. Da gibt es nämlich nichts. Das Wort Hochschule oder Universität ist nicht zu finden, wird nicht erwähnt. Das Einzige, was erwähnt wird, sind außeruniversitäre Forschungsorganisationen. Das heißt für Hochschule und Universität leider kein Geld.
Klingt jetzt alles eher ernüchternd. Sehen Sie einen kleinen Lichtblick in diesem Konjunkturpaket?
Also zumindest sehe ich Investitionen zum Beispiel für die Auszubildenden. Da gibt es konkrete Fördermaßnahmen und zwar, wenn kleine und mittlere Unternehmen dieses Jahr ihr Ausbildungsplatzangebot gleichhalten im Vergleich zu den Vorjahren, also nicht verringern, dann erhalten sie pro abgeschlossenem Ausbildungsvertrag eine Prämie von 2.000 Euro. Wenn sie ihr Platzangebot sogar erweitern, dann bekommen sie 3.000 Euro. Auch können sie gefördert werden, wenn sie zum Beispiel ihre Auszubildenden nicht in Kurzarbeit schicken. Da werden allerdings keine konkreten Summen genannt. Ebenso kriegen sie Geld, wenn sie Azubis von insolventen Betrieben übernehmen. Aber auch da gibt es keine konkreten Summen. Also es bleibt eindeutig abzuwarten, ob das wirklich ein Lichtblick ist.
Also zumindest Anreize, was die berufliche Bildung angeht. Ansonsten bleibt das Konjunkturpaket eher mau, zumindest für den Bereich Bildung. Aus unserem Hauptstadtstudio war das Malte Hennig. Vielen Dank. Und am Thema Bildungsfinanzierung bleiben wir jetzt dran und schauen auf die Hochschulen. Da ist vergangenes Jahr eine Planungssicherheit entstanden, die es so lange nicht mehr gab. Nämlich mit der Verstetigung von Exzellenzstrategie, vor allem auch mit der Verstetigung vom Zukunftsvertrag Studium und Lehre. Besser bekannt oder früher bekannt als der Hochschulpakt. Planungssicherheit, das klingt gut, wenn da nicht das Thema wäre, das ja eben in den vergangenen Wochen und Monaten alles auf den Kopf gestellt hat, nämlich Corona. Die Bund-Länder-Vereinbarungen, die sind beschlossen worden vor Corona, aber ist es in der aktuellen Lage trotzdem sicher, dass das Geld auch wirklich fließt? Ulf Palme König ist Jurist, der war über 20 Jahre lang Kanzler der Uni Düsseldorf und damit jahrelang mit dem Thema Finanzierung von Hochschule beschäftigt. Und ihn habe ich das gefragt, kann man diese Bund-Länder-Vereinbarungen, wie zum Beispiel die Exzellenzstrategie, kann man die jetzt wieder rückgängig machen in Zeiten knapper Kassen?
Pakte, von denen Sie gesprochen haben, beruhen ja verfassungsrechtlich auf Artikel 91 Absatz klein b Absatz 1 des Grundgesetzes. Und danach können Bund und Länder aufgrund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und Lehre zusammenwirken. Davon ist Gebrauch gemacht worden, wie Sie gerade dargelegt haben, durch zahlreiche Pakte, Exzellenzstrategie als Beispiel oder auch den Zukunftsvertrag Studium und Lehre. Letzterer sogar mit einer Unbefristung, was ja ungewöhnlich ist, weil normalerweise solche Pakte eigentlich immer eine Befristung in sich tragen. Grundsätzlich kommen zwei Möglichkeiten in Betracht. Es könnten sich um Staatsverträge handeln, die allerdings von den Parlamenten ratifiziert werden müssten, oder aber es könnte sich um Verwaltungsvereinbarungen zwischen den einzelnen Regierungen, also der Bundesregierung und den Landesregierungen, halten. Und in der Tat, es sind Verwaltungsvereinbarungen nach übereinstimmender Auffassung aller, die dazu etwas zu sagen haben. Gegenstand dieser Vereinbarung sind allein Verwaltungskompetenzen der Regierungen. Der Abschluss dieser Vereinbarung ist also auch ohne parlamentarische Zustimmung zulässig. Eine parlamentarische Beteiligung ist verfassungsrechtlich bei diesen Verwaltungsvereinbarungen auch gar nicht vorgesehen. Das ist die Rechtslage. Die Frage ist jetzt, führen diese Verwaltungsvereinbarungen auch zu einer Einschränkung des Haushaltsrechts des Bundestages und der Landesparlamente? Und da muss man nun zunächst mal sagen, die Verpflichtungen aus diesen Vereinbarungen gelten zunächst einmal für die Regierung. Mhm. Die Parlamente als solche sind rechtlich gesehen jedenfalls nicht an diese Förderverpflichtungen aus den Abkommen gebunden. Man muss sich das so vorstellen, Haushalte werden jährlich verabschiedet, beziehungsweise alle 2 Jahre. Und in den jeweiligen Haushaltsgesetzen müssen dann diese Abkommen in gewisser Weise, wenn Sie so wollen, genehmigt werden. Und die Mittel müssen dann für diese Umsetzung dieser Vereinbarung müssen dann von den Haushaltsgesetzgebern bereitgestellt werden. In welcher Höhe dies geschieht, mit welcher Dauer dieses geschieht, obliegt zunächst mal allein den Parlamenten als Haushaltsgesetzgeber. Und daraus folgt, rein rechtlich gesehen, rechtliche Einschränkungen im Hinblick auf das parlamentarische Budgetrecht des gegenwärtigen und auch des zukünftigen Haushaltsgesetzgebers, also entfalten diese Verwaltungsvereinbarungen nicht. Die Bewilligungsfreiheit der Parlamente führt dazu, dass die Haushaltsgesetzgeber die erforderlichen Mittel auch nur teilweise und wenn Sie so wollen im Worst-Case-Fall auch ganz versagen könnten. Mhm. Rein rechtlich gesehen,
genau.
Wohlgemerkt.
Wir reden ja hier sozusagen in der Theorie und ein bisschen
in der Theorie.
Genau, und auch ein bisschen im Konjunktiv. Halten Sie es jetzt sozusagen von der juristischen Seite abgehoben für politisch zu vermarkten, dass solche beschlossenen Zahlungen nicht fließen oder zurückgestellt werden?
Naja, also zunächst mal muss man Folgendes sagen, also aus der Erfahrung heraus. Ich kenne überhaupt keinen Fall, wo solche Vereinbarungen bisher nicht erfüllt worden sind, in dem Sinne, dass die Haushaltsgesetzgeber die Mittel nicht bereitgestellt hätten. Sieht man da vielleicht von einigen Tricksereien ab, wenn ich das mal so sagen darf, auf der Länderseite. Sie wissen noch damals die Diskussion um die BAföG-Zahlungen. Aber man muss natürlich auch jetzt die Wirklichkeit sehen. Die Frage, wie wir jetzt in dieser Corona-Krise mit all ihren Implikationen, welche Auswirkungen das gegebenenfalls auch auf die Bildungsfinanzierung haben könnte. Ich glaube, das ist ja die Frage, die Sie gestellt haben.
Richtig, genau. Und darüber will ich jetzt auch noch kurz sprechen. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, die goldenen Jahre, wo Politik nicht nur gesagt hat, wir investieren in Bildung, sondern wo sie es auch getan hat, die scheinen erstmal vorbei zu sein. Ist so mein Gefühl oder meine Prognose. Was sagen Sie?
Also ja und nein, würde ich jetzt mal sagen. Also zunächst einmal muss man sagen, der 91b Grundgesetz ist ja noch einmal angepasst worden und gerade hat man dadurch ermöglicht, dass man die Gemeinschaftsfinanzierung auch durch den Bund noch stärker im Bildungsbereich machen kann als zuvor. Und das ist ja ein gesamtstaatliches Anerkenntnis, was dahinter sich befindet. Ich glaube, das ist ein Konsens fast durch alle Parteien durch, dass hier eine defizitäre Finanzausstattung der Länder und damit auch eine Unterfinanzierung der Hochschulen im Grunde genommen ja durch den Bund beseitigt werden soll. Das ist, glaube ich, ein staatliches, gemeinschaftliches Anerkenntnis, was dahinter steht. Das kann man ja nicht von vornherein so beiseite schieben. Auf der anderen Seite, da muss ich Ihnen recht geben, müssen ja auch dann die Mittel bereitstehen. Aber wir haben auch die Besorgnis, dass in der Wirtschaft doch die Corona-Krise zu deutlichen Einbrüchen führt und müssen nicht in bestimmten Ressorts vielleicht auch Einsparungen getroffen werden. Und dann wären wir gegebenenfalls bei der Frage, ob auch im Rahmen der Wissenschaftsförderung möglicherweise Einsparungen getroffen werden müssen, wie hoch auch immer der Stellenwert der Bildung und der Bildungsförderung in Deutschland sein mag. Ich glaube, es zeigt schon, dass die Fülle der Probleme uns sagt, dass hier nichts gesichert ist. Und die Pakte als solche, jetzt komme ich nochmal zu der Rechtsfrage, den Haushaltsgesetzgeber nicht davon abhalten können und müssen, gegebenenfalls auch solche Vereinbarungen, ich sage mal, in Frage zu stellen.
Das sagt Ulf Palme König, Jurist, 22 Jahre lang Kanzler der Universität Düsseldorf. Herr Palme König, ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Schulz.
Sie hören den Deutschlandfunk Campus und Karriere. Und das Leben auf dem Campus von Hochschulen, das ist ja wie vieles andere derzeit ziemlich eingefroren, klar. Und was macht man, wenn niemand da ist, dem man mal was fragen kann? Denn das ist ja das, was Erstis meistens so tun. Sich durchfragen, sich auf dem Campus orientieren, überhaupt im Studium orientieren, in einer fremden Stadt, ganz oft ohne soziale Kontakte. Und aus diesem Problem haben sich ja ganze Traditionen an Ersti-Veranstaltungen entwickelt. Und das alles, das geht einfach gerade nicht. Frederik Schulz-Grewe hat für uns eine Studentin begleitet, die eben auf der Suche nach Orientierung ist, auf einem Geistercampus.
Karriere in der Wissenschaft, Ausbildung zur Yogalehrerin oder doch etwas ganz anderes machen? Vor dieser Entscheidung steht derzeit Antonie Wagner. Sie studiert in Kopenhagen, schreibt dort an ihrer Masterarbeit und würde eigentlich gerne einen Einblick in verschiedenste Arbeitswelten bekommen. Wegen des Coronavirus wurde ihr aber schon ein Praktikumsplatz bei einer NGO abgesagt. Deshalb fragt sie sich jetzt, welchen Weg sie nach dem Masterstudiengang einschlagen will und sucht nach Hilfe. Durch Zufall erfuhr sie dann von einer Freundin von dem Student-to-Student-Coaching in Göttingen.
Ja, dann meinte sie, dass ihre Schwester Psychologie studieren würde in Göttingen und dass es da eben dieses Programm gibt, das Studenten helfen. Und dann habe ich eigentlich so mehr als Joke halt auch gesagt, ja, würde mich das auch voll interessieren, weil ich halt auch gerade im September mit meinem Master fertig werde und irgendwie nicht so genau wusste, was ich machen soll.
Diese Initiative von Göttinger Psychologiestudierenden will kostenlos bei studienbezogenen Themen helfen. Miriam Stein von der Uni Göttingen hatte vor 14 Jahren im Rahmen ihrer Promotion an der Uni Heidelberg das Coaching-Programm entwickelt.
Der Ausgangspunkt für unser Projekt Coaching für Studierende von Studierenden war die Beobachtung damals in Heidelberg, dass viele Studierende zwar Beratungsbedarf haben, sich aber nicht an die bestehenden Beratungseinrichtungen wenden. Ein Grund dafür ist, dass Studierende denken, ihr Problem sei nicht groß genug. Und wenn es dann groß genug ist, um sich zum Beispiel an einen Psychotherapeuten zu wenden, dann gibt es ja lange Wartezeiten.
Wegen des Coronavirus seien aktuell viele Studierende in einer Situation wie Antonie Wagner, erklärt Miriam Stein.
Unser Eindruck ist, dass sehr viele Studierende durch die aktuelle Situation belastet sind. Die Studierenden berichten uns, dass das Hauptproblem in der Ungewissheit liegt. Daraus resultieren Schwierigkeiten, sich zu motivieren. Bei vielen Studierenden hat sich die Tagesstruktur verändert. Sie schlafen lange, wissen nicht, ab wann sie wieder mit dem Lernen beginnen sollen. Und diese Unsicherheit führt nicht selten auch zu Ängsten. Und auch Einsamkeit kann vermehrt Thema sein.
In einem Seminar an der Uni Göttingen stellte sie das Projekt vor. Die Studierenden wollten dies unbedingt fortführen und ergriffen die Initiative. Insgesamt 22 ausgebildete Coaches sind derzeit in Göttingen aktiv. Jedem Coach wird dabei ein Klient oder eine Klientin zugewiesen. So lernte Antonie Wagner ihren Coach Leonie Fehlenberg kennen. Die Entfernung Kopenhagen-Göttingen spiele dabei keine Rolle, erklärt Coach Leonie.
Im Augenblick läuft das ja auch alles bei uns nur online ab. Und dann wird halt geklärt, über was für ein Medium man kommuniziert, ob man sich auch bei WhatsApp schreibt oder es einem nur bei der E-Mail belässt. Und dann auch, ob man per Skype telefoniert oder Jitsi oder Zoom. Da sind wir quasi ganz flexibel und orientieren uns daran, was die Klienten halt gerne möchten.
Methodisch sei das Coaching an die kognitive Verhaltenstherapie angelehnt, soll aber keine Therapie ersetzen. 30 Studierenden konnte so bereits geholfen werden und auch für Antonie Wagner ist es ein hilfreiches Angebot.
In dem Coaching haben wir jetzt irgendwie halt so ein bisschen mehr rausgefunden, okay, was ist Plan A, was ist Plan B, was ist Plan C, und dadurch wurde das halt alles irgendwie so ein bisschen strukturierter und jetzt habe ich halt ja mehrere Pläne und weiß halt, okay, irgendwas wird dann im Endeffekt doch klappen, hoffentlich.
Eine Studentin in einem Beitrag von Frederik Schulz-Grewe, und in seinem Beitrag ging es nicht um Erstis, die sich orientieren müssen, so habe ich es ja gerade anmoderiert, sondern hier ging es um Coaching von und für Studierende, die gerade in Corona-Zeiten auf der Suche nach Hilfe sind. Der Tod des schwarzen George Floyd in den USA, das hat nicht nur zu tagelangen Protesten im Land geführt, die ja auch noch anhalten, also Protesten gegen Polizeigewalt, gegen Rassismus, sondern auch zu einer weltweiten Solidarität mit den schwarzen Bürgerinnen und Bürgern der USA, auch hier in Deutschland. Denn man darf ja nicht vergessen, auch wenn die Gesellschaft in Deutschland nicht so extrem polarisiert ist, wie man das gerade in den USA beobachten kann, Rassismus ist auch in Deutschland ein Problem. Und Rassismus-Erfahrungen sind für People of Color in Deutschland ganz normaler und vor allem auch ständiger Begleiter des Alltags. Die Vizepräsidentin des Landtags von Schleswig-Holstein, Aminata Touré, hat das in einem aktuellen Interview thematisiert und gefordert, wir müssen Rassismus entlernen. Ja, und beim Wort Lernen sind wir jetzt auch bei einem Bildungsthema. Geht das, Rassismus entlernen? Und vor allem, wie geht das? Das sind keine kleinen Fragen. Und ich will sie stellen an Karim Feraidoni. Der leitet den Lehrstuhl Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Und er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Rassismus in Bildungseinrichtungen. Er ist mir zugeschaltet über die Leitung. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Vielleicht erstmal, Herr Feraidoni, eine ganz grundsätzliche Frage. Rassismus verlernen oder entlernen, geht das überhaupt?
Ich glaube, es ist möglich und auch notwendig, Rassismus sensibel zu sein. Das heißt, sensibel für die Wissensbestände, die man in seiner Sozialisation erlernt hat, die rassismusrelevant sind. Dafür kann man sensibel werden oder sich sensibilisieren, wenn man sich damit beschäftigt. Wenn man sich nämlich Fragen stellt, was hat Rassismus mit meinem eigenen Leben zu tun? Wie hat Rassismus mein eigenes Leben beeinflusst? Und wie kann ich mich gegen Rassismus positionieren? Wenn man diese Fragen sich stellt, sich kritisch mit seiner eigenen Sozialisation beschäftigt, dann glaube ich, kann man Rassismus sensibel, kritisch begegnen. Aber ich glaube nicht, dass man Rassismus entlernt, sodass man nie wieder in seinem Leben rassistische Dinge denkt oder von sich gibt. Rassismus kritisch zu begegnen, ist eine lebenslange Aufgabe. Man muss sozusagen lebenslang sich dagegen wehren, von rassistischen Wissensstrukturen sich leiten zu lassen.
Um rassismussensibel zu sein, so verstehe ich jetzt, das gehört im Prinzip auch ein bisschen dazu, oder der erste Schritt dazu ist Selbsterkenntnis. Fehlt es vielleicht auch in deutschen Klassenzimmern, in deutschen Lehrerzimmern ein bisschen an Bereitschaft, eigene rassistische Strukturen, also das eigene Denken im Kopf, sich einzugestehen, um eben sensibel zu werden?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass das fehlt. Ich glaube, dass es oftmals zu einer Dethematisierung kommt, dass Rassismus als ganz, ganz schlimmes Wort betrachtet wird. Also es finden ganz viele rassistische Dinge statt, im Lehrerinnenzimmer, im Klassenraum, in den Schulbüchern. Aber niemand will darüber reden. Beziehungsweise diejenigen, die die Macht haben im Lehrerinnenzimmer, im Klassenzimmer, die wollen nicht darüber reden, weil sie glauben, sie hätten nichts mit Rassismus zu tun und ihre SchülerInnen würden auch keinen Rassismus erfahren. Das ist Quatsch. Der bessere Weg ist es, die Lebensrealitäten aller SchülerInnen ernst zu nehmen und auch der Kolleginnen ernst zu nehmen. Und viele Kolleginnen erfahren Rassismus, viele SchülerInnen erfahren Rassismus. Und deswegen sollte man die Bereitschaft besitzen, auch darüber zu sprechen.
Mhm. Sie sind ja mit der Ausbildung von Lehrkräften beschäftigt an der Ruhr-Uni Bochum. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Thema in der LehrerInnen-Ausbildung auf breiter Fläche überhaupt schon angekommen ist?
Ich glaube nicht, dass das Thema auf breiter Fläche angekommen ist. Ich glaube, Rassismuskritik ist ein zartes Pflänzchen, was wächst und gedeiht. Aber nach wie vor beschäftigen sich wahrscheinlich 10, 12 Leute in Deutschland mit Rassismuskritik und LehrerInnenbildung. Das heißt, die Anzahl der Menschen, die sich damit beschäftigen, die wächst zwar stetig, aber nach wie vor bleibt eine wissenschaftliche Karriere mit dem Thema Rassismuskritik sehr, sehr schwierig.
Braucht es vielleicht auch einfach mehr Diversität in deutschen Lehrerzimmern, damit sozusagen auch einfach klar wird, dass es Rassismuserfahrungen im Alltag gibt und das nicht ein Thema für die anderen, zum Beispiel für die USA, ist?
Ja, das ist gut. Diversität ist super. LehrerInnenzimmer muss ein Spiegelbild der Gesellschaft werden. Aber Rassismus ist nicht nur ein Thema für Mohammed, Aisha, Kofi und so weiter, sondern Rassismuskritik ist auch ein Thema für Maximilian und Julia, die von sich selber glauben, sie hätten nie in ihrem Leben Rassismuserfahrung gemacht. Rassismus beschädigt die Integrität aller Menschen. Also Maximilian und Julia sollten Rassismuskritik nicht betreiben, um Aisha, Mohammed und Kofi zu helfen, sondern um sich selber zu verstehen. Rassismus führt dazu, dass man viel mehr über Phantasmen, über Bilder in den Köpfen nachdenkt, als die eigentliche Person zu sehen. Deswegen würde ich sagen, ja, viele Institutionen sind nach wie vor sehr weißdeutsch geprägt. Das muss sich verändern. Aber nein, würde ich sagen, dazu, dass man glaubt, Personen, Karim, Aisha, Mohammed, müssen jetzt anderen Leuten beibringen, rassismuskritisch zu werden.
Im Unterricht selbst, wie sollte man da Rassismus thematisieren? Wäre es sinnvoll, eine eigene Unterrichtseinheit verpflichtend einzusetzen? Wäre es sinnvoll, es hier und da immer mal wieder zu thematisieren? Oder kann man das gar nicht so pauschal beantworten?
Also in jedem Fach spielt Rassismuskritik eine Rolle und deswegen kann jede Lehrkraft auch rassismuskritische Dinge, Aspekte mit den SchülerInnen durchnehmen, wenn sie denn will. Also wichtig ist, dass man die Lebensrealität der SchülerInnen, aber auch der KollegInnen wahrnimmt und Rassismus nicht dethematisiert. Man kann die SchülerInnen auch fragen, was wünscht ihr euch? Rassismus sollte nicht als Sonderfall wahrgenommen werden, als Störung des ansonsten ganz normalen Schulbetriebs, sondern Rassismuskritik, also die Fähigkeit, Unterricht durchzuführen, der rassismuskritisch ist, sollte als ganz normale Professionskompetenz angehender und fertig ausgebildeter Lehrkräfte betrachtet werden, und zwar in jedem Fach.
Das sagt Karim Feray-Douni. Er ist Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum. Herr Feray-Douni, Dankeschön.
Danke auch.
Und das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt es gleich wie immer die Nachrichten, dann Corso Kunst und Pop mit Achim Hahn am Mikrofon. Und mit diesem Thema unter anderem Transsexualität in Serien und in Filmen. Für Campus und Karriere war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut. Ja.